werden freundlicher, 13 bis 24 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
MDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Unter dem Titel »Ansturm gegen die Grenze« liest Bodo Primus nun wieder aus den Tagebüchern von Franz Kafka in einer Auswahl, die Heinz Ludwig Arnold besorgte, heute die dritte von 7 Folgen. »Wahrscheinlich fehlt uns jede Voraussetzung, Kafkas Ernst ganz zu verstehen«, schrieb Martin Walser über Kafka. »Seine absolute Moralität hat sich selbst den Prozess gemacht und befunden, dass das Zeugnis einer solchen Schuld nicht überliefert werden dürfe. Das hat er, sozusagen, uns zuliebe getan.« Wie wirkt diese sich selbst vernichtende Schüchternheit in der historischen Galerie der großen Schriftsteller? Mir kommt es so vor, als hingen da Thomas Mann, Proust und Joyce in ihren Prunkrahmen, die sie aus der Bildmitte zwar ironisch oder zynisch belächeln, auf denen sie aber nichtsdestoweniger bestehen. Und dann kommt, wo Kafka kommen müsste, eine leere Stelle. Ein Blatt aus einem Wachstuchheft gerissen könnte hier mit einem Reißnagel befestigt sein und Kafka könnte auf diesen Zettel geschrieben haben, legt es mir bitte nicht falsch aus, aber ich gehöre wirklich nicht hierher. So Martin Walser. Zurück aber zu den Tagebüchern. Wir sind im Jahr 1911 angelangt und die ganze Folgezeit ist für Kafka bestimmt von familiären Auseinandersetzungen. Der Vater lehnt die literarischen Ambitionen des Sohnes als Narrentum ab und er verachtet ihn, da das kleine Gehalt seiner Versicherungsanstalt ihm nur eine kleinbürgerliche Haushaltsführung erlaubt, was den Lebensgewohnheiten der jüdischen Mittelschicht Prags, der die Kafkas angehören, nicht entspricht. Kafka hat dazu, über sich in der dritten Person sprechend, einmal bemerkt, er lebt nicht wegen seines persönlichen Lebens, er denkt nicht wegen seines persönlichen Denkens. Ihm ist, als lebe und denke er, unter der Nötigung seiner Familie. Kafka gibt der Nötigung vorübergehend nach, gründet mit seinem Schwager eine Firma, erwägt die Aufgabe seiner Stellung, denkt an Selbstmord. Nach einer Intervention des Freundes Max Brod bei Kafkas Mutter übernimmt der Schwager Paul die Aufgaben Kafkas in der Firma ohne Wissen des Vaters. Hören Sie bitte wieder Bodo Primus.
9. Oktober 1911. Sollte ich das 40. Lebensjahr erreichen, so werde ich wahrscheinlich ein altes Mädchen mit vorstehenden, etwas von der Oberlippe entblößten Oberzähnen heiraten. Die oberen Mittelzähne des Fräulein K., die in Paris und London war, sind gegeneinander verschoben, wie Beine, die man in den Knien flüchtig kreuzt. 40 Jahre alt werde ich aber kaum werden. Dagegen spricht zum Beispiel die Spannung, die sich mir über die linke Schädelhälfte öfters legt, die sich wie ein innerer Aussatz anfühlt und die auf mich, wenn ich von den Unannehmlichkeiten absehe und nur betrachten will, den gleichen Eindruck macht wie der Anblick der Schädelquerschnitte in den Schullehrbüchern oder wie eine fast schmerzlose Sektion bei lebendem Leibe, wo das Messer ein wenig kühlend, vorsichtig, oft stehenbleibend und zurückkehrend, manchmal ruhig liegend, blätterdünne Hüllen ganz nahe an arbeitenden Gehirnpartien noch weiter teilt. Traum von heute Nacht, den ich selbst früh noch nicht für schön hielt, abgesehen von einer kleinen, aus zwei Gegenbemerkungen bestehenden komischen Szene, die jenes ungeheuerliche Traumwohlgefallen zur Folge hatte, die ich aber vergessen habe. Ich ging, obgleich am Anfang Max dabei war, weiß ich nicht, durch eine lange Häuserreihe in der Höhe des ersten bis zweiten Stockwerkes, so wie man in Durchgangszügen von einem Waggon zum anderen geht. Ich ging sehr rasch, vielleicht auch, weil manchmal das Haus so gebrechlich war, dass man schon deshalb eilte. Die Türen zwischen den Häusern fielen mir gar nicht auf, es war eben eine riesige Zimmerflucht. Und doch war nicht nur die Verschiedenheit der einzelnen Wohnungen, sondern auch der Häuser zu erkennen. Es waren vielleicht lauter Zimmer mit Betten, durch die ich kam. Es ist mir ein typisches Bett in der Erinnerung geblieben, das seitwärts links von mir an der dunklen oder schmutzigen, vielleicht dachbodenartig schiefen Wand steht, einen niedrigen Aufbau von Bettwäsche hat und dessen Decke eigentlich nur ein grobes Leinentuch, zusammengetreten von den Füßen dessen, der hier geschlafen hat, in einem Zipfel hinunterhängt. Ich fühlte mich beschämt, zu einer Zeit, wo noch viele Leute in den Betten lagen, durch ihre Zimmer zu gehen, ging daher auf den Fußspitzen mit großen Schritten, durch die ich irgendwie zu zeigen hoffte, dass ich nur gezwungen durchgehe, alles möglichst schone und schwach auftrete, dass mein Durchgehen förmlich gar nicht gelte. Deshalb drehte ich auch im gleichen Zimmer niemals den Kopf und sah nur entweder das, was rechts zur Gasse zu oder was links zur Rückwand zulag. Die Reihe von Wohnungen war öfters von Bordellen unterbrochen, durch die ich aber, obwohl ich scheinbar ihretwegen diesen Weg machte, besonders rasch ging, so dass ich mir nichts als ihr Dasein gemerkt habe. Das letzte Zimmer aller Wohnungen war aber wieder ein Bordell und hier blieb ich. Die der Tür, durch die ich eintrat, gegenüberliegende Wand, also die letzte Wand der Häuserreihe, war entweder aus Glas oder überhaupt durchbrochen und ich wäre beim Weitergehen hinuntergefallen. Es ist sogar wahrscheinlicher, dass sie durchbrochen war, denn es lagen gegen den Rand des Fußbodens die Dirnen. Klar waren mir zwei auf der Erde. Der einen hing der Kopf ein wenig über die Kante hinaus in die freie Luft hinunter. Links war eine feste Wand. Dagegen war die Wand rechts nicht vollkommen. Man sah in den Hof hinunter, wenn auch nicht bis auf seinen Grund. Und eine baufällige graue Treppe führte in mehreren Abteilungen hinunter. Nach dem Licht im Zimmer zu schließen, war der Plafond so wie in den anderen Zimmern. Ich hatte hauptsächlich mit der Dirne zu tun, deren Kopf hinabhing, Max mit der links neben ihr liegenden. Ich betastete ihre Beine und blieb dann dabei, ihre Oberschenkel regelmäßig zu drücken. Mein Vergnügen dabei war so groß, dass ich mich wunderte, dass man für diese Unterhaltung, welche doch gerade die schönste war, noch nichts zahlen müsse. Ich war überzeugt, dass ich und ich allein die Welt betrüge. Dann erhob die Dirne bei ruhenden Beinen ihren Oberleib und wandte mir den Rücken zu, der zu meinem Schrecken mit großen, siegellackroten Kreisen mit erblassenden Rändern und dazwischen versprengten roten Spritzern bedeckt war. Jetzt bemerkte ich, dass ihr ganzer Körper davon voll war, dass ich meinen Daumen auf ihren Schenkeln in solchen Flecken hielt und dass auch auf meinen Fingern diese roten Partikelchen wie von einem zerschlagenen Siegel lagen. Ich trat zurück unter eine Anzahl Männer, die an der Wand nahe der Mündung der Treppe, auf der ein kleiner Verkehr stattfand, zu warten schienen. Sie warteten so, wie Männer auf dem Land am Sonntagmorgen auf dem Markt zusammenstehen. Deshalb war auch Sonntag. Hier spielte sich auch die komische Szene ab, indem ein Mann, vor dem ich und Max Grund hatten, sich zu fürchten, wegging, dann die Treppe heraufkam, zu mir trat, und während ich und Max mit Angst irgendeine schreckliche Drohung von ihm erwarteten, eine lächerlich einfältige Frage an mich stellte. Dann stand ich dort und sah besorgt zu, wie Max ohne Angst in diesem Lokal irgendwo links auf der Erde saß und eine dicke Kartoffelsuppe aß, aus der die Kartoffeln als große Kugeln heraussahen, hauptsächlich eine. Er drückte sie mit dem Löffel, vielleicht mit zwei Löffeln, in die Suppe hinein. Oder wälzte sie bloß? Zehnter Oktober. Gestern Abend auf dem Graben. Mir entgegen drei Schauspielerinnen, die aus der Probe kamen. Es ist so schwer, sich in der Schönheit von drei Frauen rasch auszukennen, wenn man auch noch zwei Schauspieler ansehen will, die hinter ihnen in dem allzu schwingenden und auch noch beschwingten Schauspielerschritt herankommen. Die zwei, von denen der Linke mit seinem jugendlich fetten Gesicht, dem offenen, um die starke Gestalt schlagenden Überzieher, charakteristisch genug für beide ist, überholen die Damen, der Linke auf dem Trottoir, der Rechte in der Fahrbahn unten. Der Linke fasst seinen Hut hoch oben, greift mit allen fünf Fingern hinein, hebt ihn hoch und ruft, jetzt erst erinnert sich der Rechte, auf Wiedersehen, gute Nacht. Während aber dieses Überholen und Grüßen die Herren auseinandergebracht hat, gehen die gegrüßten Frauen, wie geführt von der zur Fahrbahn Nächsten, die die schwächste und längste, aber auch jüngste und schönste zu sein scheint, ganz unbeirrt und mit leichtem, ihr abgestimmtes Gespräch kaum unterbrechendem Gruß ihren Weg weiter. Das Ganze schien mir im Augenblick ein starker Beweis dafür zu sein, dass die hiesigen Theaterverhältnisse geordnet und gut geführt sind. »16. Oktober. Anstrengender Sonntag gestern. Dem Vater hat das ganze Personal gekündigt. Durch gute Reden, Herzlichkeit, Wirkung seiner Krankheit, seiner Größe und früheren Stärke, seiner Erfahrung, seiner Klugheit, erkämpfte sich in allgemeinen und privaten Unterredungen fast alle zurück. Ein wichtiger Kontorist, F., will Bedenkzeit bis Montag, weil er unserem Geschäftsführer, der austritt und das ganze Personal in sein neu zu gründendes Geschäft hinüberziehen möchte, das Wort gegeben hat. Am Sonntag schreibt der Buchhalter, er könne doch nicht bleiben, der R. lasse ihn nicht aus dem Wort. Ich fahre zu ihm nach Tschiskow. Seine junge Frau mit runden Wangen, länglichem Gesicht und einer kleinen, groben Nase, wie sie tschechische Gesichter nie verdirbt. Zu langer, sehr loser, geblümter und fleckiger Morgenrock. Er wird besonders lang und lose, weil sie besonders eilige Bewegungen macht, um mich zu begrüßen, zur letzten Verschönerung das Album auf dem Tisch richtig zu legen und zu verschwinden, um ihren Mann holen zu lassen. Der Mann mit ähnlichen, vielleicht von der sehr abhängigen Frau nachgeahmten, eiligen, bei vorgebeugtem Oberkörper stark pendelnden Bewegungen, unterdessen der Unterleib auffallend zurückbleibt. Eindruck eines seit 10 Jahren gekannten, oft gesehenen, wenig beachteten Menschen, mit dem man plötzlich in nähere Beziehung kommt. Je weniger ich mit meinem tschechischen Zureden Erfolg habe, er hatte ja schon einen unterschriebenen Kontrakt mit R., nur war er Samstagabend durch meinen Vater so bestürzt geworden, dass er vom Kontrakt nicht gesprochen hatte, desto katzenmäßiger wird sein Gesicht. Ich spiele gegen Schluss ein wenig mit sehr behaglichem Gefühl, so schaue ich mit etwas langgezogenem Gesicht und verkleinerten Augen stumm im Zimmer herum, als verfolge ich etwas Angedeutetes ins Unsagbare. Bin aber nicht unglücklich, als ich sehe, dass es wenig Wirkung hat und ich, statt von ihm in einem neuen Tone angesprochen zu werden, von neuem anfangen muss, in ihn hineinzureden. Eingeleitet wurde das Gespräch damit, dass auf der anderen Gassenseite ein anderer T wohnt. Beschlossen wurde es bei der Tür mit seiner Verwunderung über meinen leichten Anzug bei der Kälte. Bezeichnend für meine ersten Hoffnungen und schließlichen Misserfolg. Ich verpflichtete ihn aber, Nachmittag zum Vater zu kommen. Meine Argumentation stellenweise zu abstrakt und formell. Fehler, die Frau nicht ins Zimmer gerufen zu haben. 17. Oktober. Nichts bringe ich fertig, weil ich keine Zeit habe und es in mir so drängt. Wenn der ganze Tag frei wäre und diese Morgenunruhe in mir bis zum Mittag steigen und bis zum Abend sich ermüden könnte, dann könnte ich schlafen. So aber bleibt für diese Unruhe nur höchstens eine Abenddämmerungsstunde. Sie verstärkt sich etwas, wird dann niedergedrückt und gräbt mir die Nacht unnütz und schädlich auf. Werde ich es lange aushalten? Und hat es einen Zweck, es auszuhalten? Werde ich denn Zeit bekommen? 24. Oktober. Die Mutter arbeitet den ganzen Tag, ist lustig und traurig, wie es kommt, ohne mit eigenen Zuständen im geringsten in Anspruch zu nehmen. Ihre Stimme ist hell, zu laut für das gewöhnliche Sprechen, aber wohltätig, wenn man traurig ist und nach einiger Zeit plötzlich sie hört. Seit längerer Zeit klage ich schon, dass ich zwar immer krank bin, niemals aber eine besondere Krankheit habe, die mich zwingen würde, mich ins Bett zu legen. Dieser Wunsch geht sicher zum größten Teil darauf zurück, dass ich weiß, wie die Mutter trösten kann, wenn sie zum Beispiel aus dem beleuchteten Wohnzimmer in die Dämmerung des Krankenzimmers kommt oder am Abend, wenn der Tag einförmig in die Nacht überzugehen anfängt, aus dem Geschäft zurückkehrt und mit ihren Sorgen und raschen Anordnungen den schon so späten Tag noch einmal anfangen lässt und den Kranken aufmuntert, ihr dabei zu helfen. Das würde ich mir wieder wünschen, weil ich dann schwach wäre, daher von allem überzeugt, was die Mutter täte, und mit der deutlicheren Genussfähigkeit des Alters kindliche Freuden haben könnte. Gestern fiel mir ein, dass ich die Mutter nur deshalb nicht immer so geliebt habe, wie sie es verdiente und wie ich es könnte, weil mich die deutsche Sprache daran gehindert hat. Die jüdische Mutter ist keine Mutter. Die Mutterbezeichnung macht sie ein wenig komisch, nicht sich selbst, weil wir in Deutschland sind. Wir geben einer jüdischen Frau den Namen deutsche Mutter, vergessen aber den Widerspruch, der desto schwerer sich ins Gefühl einsenkt. Mutter ist für den Juden besonders deutsch. Es enthält unbewusst neben dem christlichen Glanz auch christliche Kälte. Die mit Mutter benannte jüdische Frau wird daher nicht nur komisch, sondern fremd. Mama wäre ein besserer Name, wenn man nur hinter ihm nicht Mutter sich vorstellte. Ich glaube, dass nur noch Erinnerungen an das Ghetto die jüdische Familie erhalten. Denn auch das Wort Vater meint bei weitem den jüdischen Vater nicht. Oktober. Dieses Verlangen, das ich fast immer habe, wenn ich einmal meinen Magen gesund fühle, Vorstellungen von schrecklichen Wagnissen mit Speisen in mir zu häufen. Besonders vor Selchereien befriedige ich dieses Verlangen. Sehe ich eine Wurst, die ein Zettel als eine alte, harte Hauswurst anzeigt, beiße ich in meine Einbildung mit ganzem Gebiss hinein und schlucke rasch, regelmäßig und rücksichtslos wie eine Maschine. Die Verzweiflung, welche diese Tat selbst in der Vorstellung zur sofortigen Folge hat, steigert meine Eile. Die langen Schwarten von Rippenfleisch stoße ich ungebissen in den Mund und ziehe sie dann von hinten, den Magen und die Därme durchreißend, wieder heraus. Schmutzige Kreislerläden esse ich vollständig leer, fülle mich mit Heringen, Gurken und allen schlechten alten scharfen Speisen an. Bonbons werden aus ihren Blechtöpfen wie Hagel in mich geschüttet. Ich genieße dadurch nicht nur meinen gesunden Zustand, sondern auch ein Leiden, das ohne Schmerzen ist und gleich vorbeigehen kann. Es ist meine alte Gewohnheit, reine Eindrücke, ob sie schmerzlich oder freudig sind, wenn sie nur ihre höchste Reinheit erreicht haben, nicht sich wohltätig in mein ganzes Wesen verlaufen zu lassen, sondern sie durch neue, unvorhergesehene, schwache Eindrücke zu trüben und zu verjagen. Es ist nicht böse Absicht, mir selbst zu schaden, sondern Schwäche im Ertragen der Reinheit jenes Eindrucks, die aber nicht eingestanden wird, sondern lieber unter innerlicher Stille durch scheinbar willkürliches Hervorrufen des neuen Eindrucks sich zu helfen sucht, statt dass sie, was allein richtig wäre, sich offenbarte und andere Kräfte zu ihrer Unterstützung riefe. Oktober. Um es nicht zu vergessen für den Fall, dass mich mein Vater wieder einmal einen schlechten Sohn nennen sollte, schreibe ich mir auf, dass er vor einigen Verwandten, ohne besonderen Anlass, es sei nun, um mich einfach zu drücken, es sei, um mich vermeintlich zu retten, Max einen meschuggenen Ritoch nannte, und dass er gestern, als Löwi in meinem Zimmer war, mit ironischem Körperschütteln und Mundverziehen von fremden Leuten sprach, die da in die Wohnung gelassen werden. Was an einem fremden Menschen interessieren könne, wozu man so nutzlose Beziehungen anknüpfe und so weiter. Ich hätte es doch nicht aufschreiben sollen. Denn ich habe mich geradezu in Hass gegen meinen Vater hineingeschrieben, zu dem er doch heute keinen Anlass gegeben hat. November. Heute früh zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die Freude an der Vorstellung eines in meinem Herzen gedrehten Messers. November. Die Bitterkeit, die ich gestern Abend fühlte, als Max bei Baum meine kleine Automobilgeschichte vorlas. Ich war gegen alle abgeschlossen. Und gegen die Geschichte hielt ich förmlich das Kinn in die Brust gedrückt. Die ungeordneten Sätze dieser Geschichte mit Lücken, dass man beide Hände dazwischen stecken könnte. Ein Satz klingt hoch, ein Satz klingt tief, wie es kommt. Ein Satz reibt sich am anderen wie die Zunge an einem hohlen oder falschen Zahn. Ein Satz kommt mit einem so rohen Anfang anmarschiert, dass die ganze Geschichte in ein verdrießliches Staunen gerät. Eine verschlafene Nachahmung von Max, Vorwürfe gedämpft, angefeuert, schaukelt hinein. Manchmal sieht es aus wie ein Tanzkurs in seiner ersten Viertelstunde. Ich erkläre es mir damit, dass ich zu wenig Zeit und Ruhe habe, um die Möglichkeiten meines Talentes in ihrer Gänze aus mir zu heben. Es kommen daher immer nur abreißende Anfänge zutage. Abreißende Anfänge, zum Beispiel die ganze Automobilgeschichte durch. Würde ich einmal ein größeres Ganzes schreiben können, wohlgebildet vom Anfang bis zum Ende, dann könnte sich auch die Geschichte niemals endgültig von mir loslösen. Und ich dürfte ruhig und mit offenen Augen, als Blutverwandter einer gesunden Geschichte, ihrer Vorlesung zuhören. So aber läuft jedes Stückchen der Geschichte heimatlos herum und treibt mich in die entgegengesetzte Richtung. Dabei kann ich noch froh sein, wenn diese Erklärung richtig ist. Achter November. Als ich beim Doktor wartete, sah ich das eine Schreibmaschinenfräulein an und dachte darüber nach, wie schwer ihr Gesicht, selbst während des Anblicks, festzustellen sei. Besonders die Beziehung zwischen einer auseinandergezogenen, ringsherum fast in gleicher Breite über den Kopf hervorragenden Frisur zu der meist zu lang erscheinenden geraden Nase verwirrte. Bei einer auffallenderen Wendung des gerade ein Aktenstück lesenden Mädchens wurde ich durch die Beobachtung fast betroffen, dass ich durch mein Nachdenken dem Mädchen fremder geblieben war, als wenn ich mit dem kleinen Finger ihren Rock gestreift hätte. Als der Doktor im Vorlesen des Vertrages zu einer Stelle kam, die von meiner möglichen künftigen Frau und den möglichen Kindern handelte, bemerkte ich mir gegenüber einen Tisch mit zwei großen Sesseln und einem kleineren um ihn herum. Bei dem Gedanken, dass ich niemals imstande sein werde, diese oder beliebige drei Sessel mit mir, meiner Frau und meinem Kind zu besetzen, bekam ich ein von allem Anfang an so verzweifeltes Verlangen nach diesem Glück, dass ich aus dieser gereizten Aktivität meine während des langen Vorlesens einzig bleibende Frage an den Doktor stellte, die sofort mein vollständiges Missverstehen einer größeren, gerade vorgelesenen Partie des Vertrages enthüllte. Elfter November. Ich werde versuchen, allmählich alles Zweifellose an mir zusammenzustellen, später das Glaubwürdige, dann das Mögliche und so weiter. Zweifellos ist in mir die Gier nach Büchern. Nicht eigentlich, sie zu besitzen oder zu lesen, als vielmehr sie zu sehen, mich in der Auslage eines Buchhändlers von ihrem Bestand zu überzeugen. Sind irgendwo mehrere Exemplare des gleichen Buches, freut mich jedes einzelne. Es ist, als ob diese Gier vom Magen ausginge, als wäre sie ein irregeleiteter Appetit. Bücher, die ich besitze, freuen mich wenig. Dagegen Bücher meiner Schwestern freuen mich schon. Das Verlangen, sie zu besitzen, ist ein unvergleichlich kleineres. Es fehlt fast. 14. November, Dienstag. Gestern bei Max, der von seiner Brünner Vorlesung zurückkam. Nachmittag beim Einschlafen. Als hätte sich die feste Schädeldecke, die den schmerzlosen Schädel umfasst, tiefer ins Innere gezogen und einen Teil des Gehirns draußen gelassen, im freien Spiel der Lichter und Muskeln. Erwachen an einem kalten Herbstmorgen mit gelblichem Licht. Durch das fast geschlossene Fenster dringen und noch vor den Scheiben, ehe man fällt, schweben, die Arme ausgebreitet, mit gewölbtem Bauch, rückwärts gebogenen Beinen, wie die Figuren auf dem Vorderbug der Schiffe in alter Zeit. Vor dem Einschlafen. Es scheint so arg, Junggeselle zu sein. Als alter Mann unter schwerer Wahrung der Würde um Aufnahme zu bitten, wenn man einen Abend mit Menschen verbringen will. Sein Essen in einer Hand sich nach Hause zu tragen. Niemanden mit ruhiger Zuversicht faul erwarten können, nur mit Mühe oder Ärger jemanden beschenken können. Vor dem Haustor Abschied nehmen, niemals mit seiner Frau sich die Treppen hinaufdrängen zu können. Krank sein und nur den Trost der Aussicht aus seinem Fenster haben, wenn man sich aufsetzen kann. in seinem Zimmer nur Seitentüren haben, die in fremde Wohnungen führen. Die Fremdheit seiner Verwandten zu spüren bekommen, mit denen man nur durch das Mittel der Ehe befreundet bleiben kann. Zuerst durch die Ehe seiner Eltern, dann, wenn deren Wirkung vergeht, durch die eigene. Fremde Kinder anstaunen müssen und nicht immerfort wiederholen dürfen, ich habe keine, da keine Familie mit einem wächst. Ein unveränderliches Altersgefühl haben. Sich im Aussehen und Benehmen nach den ein oder zwei Junggesellen unserer Jugenderinnerungen ausbilden. Das alles ist wahr. Nur begeht man leicht dabei den Fehler, die künftigen Leiden so sehr vor sich auszubreiten, dass der Blick weit über sie hinweggehen muss und nicht mehr zurückkommt, während man doch in Wirklichkeit heute und später selbst dastehen wird mit einem Körper und einem wirklichen Kopf, also auch einer Stirn, um mit der Hand an sie zu schlagen. November 15. Sicher ist, dass alles, was ich im Voraus, selbst im guten Gefühl, Wort für Wort oder sogar nur beiläufig, aber in ausdrücklichen Worten erfunden habe, auf dem Schreibtisch, beim Versuch des Niederschreibens, trocken, verkehrt, unbeweglich, der ganzen Umgebung hinderlich, ängstlich, vor allem aber lückenhaft erscheint, trotzdem von der ursprünglichen Erfindung nichts vergessen worden ist. Es liegt natürlich zum großen Teil daran, dass ich frei vom Papier nur in der Zeit der Erhebung, die ich mehr fürchte als ersehne, wie sehr ich sie auch ersehne, Gutes erfinde, dass dann aber die Fülle so groß ist, dass ich verzichten muss. Blindlings also nehme, nur dem Zufall nach, aus der Strömung heraus, griffweise, so dass diese Erwerbung beim überlegten Niederschreiben nichts ist im Vergleich zur Fülle, in der sie lebte, unfähig, diese Fülle hereinzubringen und daher schlecht und störend ist, weil sie nutzlos lockt. November 22. Sicher ist, dass ein Haupthindernis meines Fortschritts mein körperlicher Zustand bildet. Mit einem solchen Körper lässt sich nichts erreichen. Ich werde mich an sein fortwährendes Versagen gewöhnen müssen. Von den letzten wild durchträumten, aber kaum weilchenweise durchschlafenen Nächten bin ich heute früh so ohne Zusammenhang gewesen, fühlte nichts anderes als meine Stirn, sah einen halbwegs erträglichen Zustand erst weit über dem gegenwärtigen und hätte mich einmal gerne vor lauter Todesbereitschaft mit den Akten in der Hand auf den Zementplatten des Korridors zusammengerollt. Mein Körper ist zu lang für seine Schwäche. Er hat nicht das geringste Fett zur Erzeugung einer segensreichen Wärme, zur Bewahrung inneren Feuers. Kein Fett, von dem sich einmal der Geist über seine Tagesnotdurft hinaus ohne Schädigung des Ganzen nähren könnte. Wie soll das schwache Herz, das mich in der letzten Zeit öfters gestochen hat, das Blut über die ganze Länge dieser Beine hin stoßen können? Bis zum Knie wäre genug Arbeit. Dann aber wird es nur noch mit Greisenkraft in die kalten Unterschenkel gespült. Nun ist es aber schon wieder oben nötig. Man wartet darauf, während es sich unten verzettelt. Durch die Länge des Körpers ist alles auseinandergezogen. Was kann er da leisten, da er doch vielleicht, selbst wenn er zusammengedrängt wäre, zu wenig Kraft hätte für das, was ich erreichen will?
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Unter dem Titel Ansturm gegen die Grenze las Bodo Primus die dritte Folge aus den Tagebüchern von Franz Kafka. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. In der ARD Audiothek finden Sie unter dem Suchwort Kafkas Kosmos eine große Anzahl an Kafka-Lesungen. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Wer sich ein wenig auskennt mit Wilhelm Tell, sowohl in Gestalt des Theaterklassikers von Friedrich Schiller als auch in der sehr viel amüsanteren Urschweiz-Recherche von Max Frisch unter dem Titel Wilhelm Tell für die Schule, der und die weiß natürlich, wo der Flecken Altdorf liegt. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Michael Lages und nehme Sie und euch heute nochmal mit ins Theater von Altdorf, heute Hauptstadt des Schweizer Kantons Uri. Vom Alpentöne-Festival des vorigen Sommers klingt's gleich herein durchs Fenster nach Europa. Das Album der Woche führt heute wieder zu Porgy and Bess und der musikalischen Inspiration, die George Gershwins Jazz-Oper auch heute noch stiftet. Weitere neue CDs sind im Angebot und weitere Konzerte der Woche. Die beginnen in Hamburg und in der Jazz Hall der Musikhochschule. Dort nämlich spielt morgen in der Reihe Fat Jazz das hauseigene Orchester der Studierenden und zuvor das Quartett um John Schröder und Gabriel Coburger, zu dem neben Tobias Frohnhöfer auch die Bassistin Lisa Wulff gehört. Ein guter Grund, heute mal mit dem Titelstück ihrer neuen, bei Leica in Bremen erschienenen CD zu beginnen, Poison Ivy.